Deutschlandfunk, Kultur heute.
Bei den Filmfestspielen in Cannes sind die goldenen und silbernen Palmen schon auf Hochglanz poliert. Morgen Abend findet die Preisverleihung statt. Wir sprechen gleich über die letzten Filme, die den Wettbewerb komplett machen. Außerdem geht es um Kunst in Brüssel, zu sehen in Köln, und um Humor und Empathie in neuen Texten für die Theaterbühne. Willkommen zu Kultur heute mit Marja Elmenreich. Zu Beginn sprechen wir über die Autorin, Literaturagentin und Verlagsexpertin Claudia Wuttke, auch bekannt unter dem Pseudonym Sia Piontek. Über sie berichtet der Spiegel in seiner neuen Ausgabe. Claudia Wuttke erhebt nämlich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, die an den Fall der Französin Gisèle Pelicot erinnern. Die war von ihrem Ehemann betäubt, vergewaltigt und dutzenden Männern zur Vergewaltigung überlassen worden. Über die aktuelle Berichterstattung im Spiegel habe ich vor der Sendung mit der Spiegel-Redakteurin und Autorin Ann-Kathrin Müller gesprochen, die den Fall Wuttke recherchiert hat. Vorweggeschickt sei, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Beschuldigte ist bisher von keinem Gericht verurteilt worden. Ich habe Ann-Kathrin Müller gefragt, was genau wirft die Schriftstellerin Claudia Wuttke ihrem Ex-Partner vor?
Ja, man muss dazu sagen, dass sie das gar nicht per se macht, sondern vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft macht. Denn es war so, dass die Polizei sich bei Frau Wuttke gemeldet hat und sie bat, einmal vorbeizukommen, um sich etwas anzuschauen. Und dann wurden ihr Bildaufnahmen vorgelegt und später auch mögliche Tatbeschreibungen vorgelesen. Und sie wurde gefragt, ob sie die Frau auf den Bildern ist. Und da geht es eben um 67 Videos, aus denen diese Bilder entnommen wurden, wo es um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen geht. Ja, da war eben die Frage, ist sie das? Und sie hat sich natürlich selbst erkannt und die Polizei dann sie auch. Und da war dann eben die Frage, in welchem Zustand war sie da? Hätte sie Nein sagen können? All diese Fragen.
67 mutmaßliche Taten stehen im Raum, aber nur in 2 Fällen kam es bisher zur Anklage. Warum?
Weil da tatsächlich bei der Sexualstrafrechtsreform 2016, die nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht auch angestoßen oder dann verschnellert wurde, tatsächlich das Sexualstrafrecht sich so weit geändert hat, dass Vergewaltigungen jetzt, wenn sie nicht durch Gewalt begleitet sind oder andere Umstände, dann eben nach schon 5 Jahren verjähren können. Und 65 dieser Videos eben aus einer Zeitspanne von davor stammen. Eins ist von 2021, deswegen ist dieser Fall vor Gericht. Und das andere ist eben mit einem gefährlichen Werkzeug, so heißt das in der Juristensprache, geschehen. Da geht es um einen Baseballschläger. Deswegen sind diese 2 Fälle aktuell vor Gericht und die anderen 65 stand heute nicht.
Aber kann man denn davon ausgehen, dass diese anderen mutmaßlichen 65 Taten wegen eben möglicher schwerer Umstände doch noch vor Gericht landen? Denn es geht um Betäubung des Opfers und um Anwendung besonders schwerer Gewalt.
Es kann jetzt noch passieren, aber nur, weil Frau Wuttke dann nicht locker gelassen hat und ihre Anwältin bat, eine Beschwerde zu schreiben und die Staatsanwaltschaft aufgefordert hat, ihre Einstellung zu überprüfen. Die Staatsanwaltschaft blieb dann erstmal dabei in Hamburg und hat es weitergereicht zu der Generalstaatsanwaltschaft. Und die hat jetzt auf unsere Anfrage hin gesagt, ja doch, die Ermittlungen werden wieder aufgenommen, weil eben die enge Auslegung des Gesetzes, so wie es die Staatsanwaltschaft Hamburg gemacht hat, so war zumindest die Argumentation der Anwältin, dann da eben nicht treffend zu sein scheint. Weil da eben dann angenommen wurde, wir können nicht belegen, dass sie betäubt war. Also es wäre möglich gewesen, aber man kann es eben nicht beweisen, eben auch weil die Taten so alt sind. Und solange man diesen Bestandteil dann nicht auch noch hat, zum Beispiel, gilt dann eben diese kurze Verjährungsfrist.
Welche Parallelen, aber auch welche Unterschiede sehen Sie zum Fall Pelicot in Frankreich? Da ist es ja zur Verurteilung gekommen.
Genau, also die Ähnlichkeit ist eben, dass es der Partner, Ex-Partner ist und war, dass es eben diese Dokumentation der mutmaßlichen Taten gibt. Anders ist, dass eben in dem Fall von Frau Wuttke jetzt keine anderen Männer, soweit wir wissen, im Spiel sind. Also das Material, zumindest wurde das nicht ermittelt, nicht irgendwie weiterverbreitet wurde oder da eben andere Männer eben dann auch Teil dieser Übergriffe war. Man muss sagen, dass wir in Deutschland jetzt einfach hier an der Stelle wirklich eine Lücke im Sexualstrafrecht haben, die so auch keiner wollte. Da ist eben etwas passiert bei der Reform, weil man eben Nein heißt Nein eingearbeitet hat, dass man dadurch sagte, dann brauchen wir die Nötigung an der anderen Stelle nicht. Das ist jetzt hohes Jura, was ich versuche, hier irgendwie klarzumachen. Und da ist eben fällt dieser Fall von Frau Wuttke so zwischen die Ritzen quasi, weil keiner darüber nachgedacht hat, was ist denn, wenn eine Tat erst tatsächlich 10 Jahre danach auch der Betroffenen bekannt wird. Weil Frau Wuttke das eben selbst nicht wusste, dass das passiert ist.
Die Reform des Sexualstrafrechts wird womöglich heiß diskutiert werden. Hat auch sonst, Frau Müller, diese Causa das Potenzial, eine große gesellschaftliche Debatte in Deutschland auszulösen, so wie Pellicot in Frankreich und ja auch über Frankreich hinaus?
Ob es ganz so groß wird, kann ich nicht sagen. Das ist ja auch meistens so, wenn dann ein Fall schon mal so eingeschlagen ist, dass der zweite dann meistens nicht ganz so deutlich interessiert. Ich merke schon, dass dieser Text für sehr viel Interesse gesorgt hat, was mich freut. Wir haben auch gemerkt bei der Recherche, dass eben das Problem in der Politik tatsächlich auch durch den Fall angekommen ist, dass jetzt die Justizministerkonferenz sich damit beschäftigen wird im Juni mit genau dieser Frage der Verjährungsfristen und Co., sodass wir schon allein deswegen weiter uns dazu informieren werden, ob da jetzt was passiert und sich was ändern wird oder nicht. Auch das Bundesjustizministerium sagt, sie prüfen das. Das heißt, es soll versucht werden, diese Lücke zu schließen. Ob da dann alle mitziehen und es am Ende passiert, ist dann die Frage, die wir noch nicht beantworten können.
Die Spiegel-Autorin Ann-Kathrin Müller über ihre Recherchen im Fall der Autorin Claudia Wuttke. Und jetzt nach Cannes zu den Filmfestspielen, wo der deutsche Film in diesem Jahr vergleichsweise stark vertreten ist. Unter anderem durch die Regisseurin Valeska Griesebach und ihren Film Das geträumte Abenteuer. Wieder nimmt Valeska Griesebach das Kinopublikum mit nach Bulgarien, so wie vor 9 Jahren in Cannes mit ihrem Film Western. Viel Aufmerksamkeit und Begeisterung gab es damals für die Geschichte von deutschen Arbeitern an der Grenze zwischen Bulgarien und Griechenland. Jetzt also das geträumte Abenteuer. Valeska Griesebach ist mit ihrem Film im Wettbewerb von Cannes. Zur Stunde läuft noch die Gala-Premiere. Aber unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film vorab gesehen. Woher, Katja, rührt diese Bulgarien-Begeisterung von Valeska Griesebach? Was findet sie an diesen Grenzorten am Rande von Europa?
Na, sie findet dort jetzt in diesem Fall eine Gegend vor, die so ein bisschen an den Wilden Westen erinnert. Also Menschen, die Viehzucht betreiben in dieser ländlichen Region, ja, mit selbst angebautem Gemüse, kleinen Jobs überleben. Dann gibt's die architektonischen Überbleibsel der kommunistischen Zeit mit Betonrestaurants, alten verlassenen Schulen. Alles ist zerstört. Und im Hintergrund sieht und hört und spürt man eben die illegalen Aktivitäten von Schmugglern, von Menschenschmugglern über die türkisch-bulgarische Grenze. Es gibt Benzinschmuggler, Zigarettenschmuggler. Und wir betreten diese Gegend mit Said, der nach langer Abwesenheit zurückkommt. Das ist ein hochgewachsener, schweigsamer Mann, so um die 60. Offenbar hat er einen Benzinschmuggel in der Gegend jetzt vor, mehrere tausend Liter. Und dafür kontaktiert er einen lokalen mafiösen Gangster. Und er trifft auch auf frühere Bekannte, unter anderem Veska, eine Archäologin, die mit EU-Mitteln in der Gegend Ausgrabungen leitet. Aber dann verschwindet dieser Said plötzlich und die Kamera folgt jetzt stattdessen dieser Veska auf ihren Wegen durch die Gegend. Sie macht sich auf die Suche nach Said.
Valeska Griesebach arbeitet wieder mit Laiendarstellerinnen und Darstellern, also Veska und Said. Merkt man das eigentlich dem Film an?
Man denkt überhaupt nicht drüber nach, weil vor allem diese Hauptdarstellerin, Jana Radewa, die ist dann irgendwann wirklich in jedem Bild zu sehen, die ist einfach phänomenal. Also diese Frau um die 60, die bewegt sich mit ihrem kleinen Geländewagen wie so ein Cowboy über die staubigen Schotterpisten mit riesigen Löchern auf der Suche nach Said. Und sie gerät eben in Gesellschaft von Kriminellen, die wie sie aus der Gegend stammen. Man hat früher gemeinsam ja die Jugend verbracht, die wilden Zeiten nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erlebt. Man hat gefeiert, geliebt und kleine Dinger gedreht. Und Jana Radewa verleiht dieser Frau eine große Sinnlichkeit und Coolness und Menschlichkeit. Und ich finde, für diese Rolle hätte sie die Palme der besten weiblichen Darstellerin verdient. Und dann hat der Film noch ein großes Reservoir von Nebenfiguren, die auch alle von nicht professionellen Darstellerinnen aus der Gegend gespielt werden. Und die verleihen eben diesem Film eine ganz große Wahrhaftigkeit und Tiefe.
Ja, ich höre schon deutliche Begeisterung raus. Vielleicht ist meine nächste Frage eigentlich überflüssig. Aber ich wollte fragen, ob die 3 Stunden, die dieser Roadmovie dauert, ob der eigentlich so lange trägt.
Ganz ehrlich, ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geschaut und im Kino war es auch mucksmäuschenstill, diese 3 Stunden. Und ich finde, das geträumte Abenteuer, der Film braucht diese Zeit und den Raum. Hier wird ja nichts abgefilmt. Also wir sind mit der Kamera in dieser heißen, hügeligen Landschaft. Wir hören das Fliegen summen. Wir betreten mit dieser Veska harmselige Häuschen, heimselige Behausungen mit gezüchteten Tomaten, halbleere ehemalige Schulen, in denen polnische Wanderarbeiterinnen wohnen. Oder sind es Prostituierte? Das weiß man nicht so genau. Und immer wieder trifft Veska auf ihren Wegen abends und nachts auf gesellige Runden, zum Beispiel jetzt Kleinkriminelle, Machos, die bei Schnaps abstoßend über Frauen reden, ehemalige Bergarbeiterinnen, die von früher erzählen, und man spürt eben, dass es echte Schicksale und Geschichten sind, die hier in die Atmosphäre oder in die Textur des Films eingehen. Also jetzt gab es zum Abschluss vom Cannes nochmal wirklich eine geballte, ungefilterte Wirklichkeit auf der Leinwand.
Kommen wir noch zu einem anderen Film, nämlich von dem US-Regisseur Ira Sachs. Sein Film heißt The Man I Love mit Rami Malek in der Hauptrolle, kennen wahrscheinlich viele als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Jetzt geht's in The Man I Love um das New York in den 80ern und einen Künstler, der es unbedingt nach oben schaffen will. Das ist ja so ein klassischer US-Topos, oder? Was hat diesen Film in den Wettbewerb gebracht?
Also ich finde, es gibt mindestens zwei Gründe, weshalb diese alte Geschichte oder ewige Geschichte, kann man sagen, weshalb die hier überzeugt und berührt. Und zum einen spielt sie zu Beginn der AIDS-Epidemie. Und dieser junge Performance-Künstler, der ist eben schwer krank. Er leidet an den Folgen von AIDS. Wir erfahren, dass er schon fast gestorben ist im Krankenhaus. Und zum anderen ist diese queere Community, diese kleinen Off-Theater und Clubs, in denen sich diese Community trifft, das ist so liebevoll gezeichnet. Und Rami Malek spielt diesen Künstler Jimmy George zwar recht narzisstisch, so ein bisschen over the top. Das hat auch manche Leute genervt, aber ich finde, das passt auch irgendwie, weil seine Figur unbedingt nochmal eine Show will, einen Auftritt, noch einmal auf die Bühne will. Und zugleich will er Sex haben, er will leben, er will erleben, er will feiern, aber er hat einfach nicht mehr viel Zeit. Und das macht The Man I Love, finde ich, zu einer sehr intensiven Momentaufnahme. Man erlebt da jetzt auf der Leinwand, wie kostbar Zeit ist und eben auch unsere Zeit.
Katja Nikodemus live aus Cannes, vielen Dank. Auch morgen und natürlich am Sonntag nach der Preisvergabe berichten wir auch von den Filmfestspielen. Von Cannes geht's jetzt nach Brüssel, das Zuhause von Flamen, Wallonen und mehreren Migranten-Communities, inoffizielle Hauptstadt Europas und somit Pendlerheimat zahlreicher Beamter und Politikerinnen. Und nicht zu vergessen, Herkunftsort der besten Schokolade außerhalb der Schweiz, auch das ist Brüssel. Das eine Bild, das eine Gesicht der Stadt gibt's also nicht. Umso anziehender ist Brüssel für Künstlerinnen und Künstler, die mal das Pittoreske, mal das Metropolenhafte und auch mal das Ungeschönte von Brüssel darstellen. In Köln, nur wenige Bahnstunden von Brüssel entfernt, zeigt der Kunstverein jetzt eine Ausstellung mit Kunst aus Brüssel von Menschen, die dort leben oder von der Stadt geprägt wurden. Eine Stadt als Atelier heißt die Ausstellung. Sabine Oelze hat sie sich angesehen.
Mitten im Ausstellungsraum steht er und singt. Ein lebensgroßer Belgier aus Kunststoff. O-Beine, Fahrradhandschuhe, kurze Sporthose. Dazu ein gebügeltes Hemd und einen aufgespannten Regenschirm in der Hand. Vielleicht ist diese Figur, geschaffen vom belgischen Künstlerduo Horst de Gruyter und Harald Thys, eine Karikatur des Klischee-Belgiers.
Das ist The Fool, trägt einen Regenschirm. Also das ist natürlich auch so ein Hinweis, dass es, glaube ich, in keiner Stadt so viel regnet wie in Brüssel. Und der singt immer nur Kinderlieder auf Flämisch.
Für Valerie Knoll, Direktorin des Kölnischen Kunstvereins und Co-Kurator Fabian Flückiger, ist Brüssel der heimliche Kunst-Hotspot in Europa. Deshalb haben sie ihre Ausstellung »Eine Stadt als Atelier« genannt. Zu sehen sind 37 Künstlerinnen und Künstler, die entweder aus Belgien stammen oder bewusst nach Brüssel gezogen sind. Warum? Weil diese Stadt anders funktioniert als andere europäische Metropolen. Fabian Flückiger.
Vielleicht gibt es so viele Autoritäten, dass es eben gar keine mehr gibt. Und in diese lückenbehafteten Struktur kann Kunst und Kreativität natürlich irgendwie, es hat einen großen Nährboden.
Die Ausstellung, die sich über die drei Etagen des Kunstvereins ausbreitet, funktioniert selbst ein bisschen wie ein Spaziergang durch Brüssel. Man mäandert durch Räume und stößt ständig auf neue Ausdrucksformen, Materialien und Geschichten. Da hängen die verschwommenen Touristenführergemälde von Jana Euler, die aussehen, als könne man diese Stadt nie ganz scharf stellen. An der Wand daneben bizarre Lampenskulpturen aus Schrott und Fensterscheiben, entworfen von Arno Eubel. Ihr schwummeriges Licht erinnert an die Atmosphäre in den Gemälden des belgischen Surrealisten René Magritte. Besonders eindrucksvoll sind die Gemälde von Guste Duchateau, ein über 80-jähriger Künstler aus Brüssel, der lange unentdeckt vom Kunstbetrieb alltägliche Szenen aus Brüssel malt. Werbung von Halal-Metzgereien, belgisches Bier, leere Teller nach dem Essen. alles mit fast altmeisterlicher Präzision gemalt. Ein kurioses Panorama des Brüsseler Lebens.
Er hat ganz kurz eine Kunstschule besucht, musste aber dann aus persönlichen Gründen das abbrechen und ist mittlerweile Mitte 80 und malt jeden Abend 2 Stunden vor dem ins Bett gehen.
Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein ist alles andere als eine trockene Stadtanalyse. Überall taucht dieser eigentümliche belgische Humor auf. Surreal, leicht melancholisch oder eine Mischung aus beidem, wie im Gemälde des Kongolesen Sheri Samba, der lange in Brüssel gelebt hat. Er zeigt schwarze Menschen im Stadtteil Matonge und ihren Alltag in den Straßen ihres Viertels, wie sie Waren verkaufen, sich die Haare schneiden lassen, flirten, im Café sitzen.
Das Bild ist ein bisschen eine Liebeserklärung von Sheri Samba an Brüssel.
Genau dieses heterogene Wimmelbild, das die Ausstellung nachzeichnet, macht ihren Reiz aus. Manche Künstler sind über Belgien hinweg bekannt, haben auf der Documenta oder auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Aber alle sind erstmals in Köln zu entdecken. Am Ende des Besuchs möchte man jedenfalls sofort nach Brüssel fahren.
So ging es unserer Autorin Sabine Oelze. Sie berichtete über eine Stadt als Atelier. Die Ausstellung im Kölnischen Kunstverein mit Kunst aus und über Brüssel ist bis Mitte Juli zu sehen. Die besten neuen Theatertexte, die will man bei den Mülheimer Theatertagen ausfindig machen. Nicht um die Inszenierungen, sondern wirklich im Kern um die Stücke geht es. Deshalb ist auch oft die Rede vom Stückefestival in Mülheim. Seit einer Woche läuft die 51. Ausgabe. Am Ende lockt der Mülheimer Dramatikpreis. Unser Theaterkritiker Stefan Keim ist vor Ort und hat aktuelle Entwicklungen und Tendenzen aufgespürt. Zuerst nimmt er uns mit auf eine Zeitreise.
Es ist das Jahr 2045. In München leben kaum noch Juden, aber eine Antisemitismusbeauftragte. Die muss irgendwie ihr Gehalt rechtfertigen und probt deshalb eine Erinnerungsrevue mit einem Amateurensemble, in dem niemand eine Ahnung von jüdischem Leben hat. Play Auerbach heißt das Stück. Avishai Milstein hat es im Auftrag der Münchner Kammerspiele geschrieben, ein erfahrener israelischer Dramatiker. Es geht um eine reale Figur, den Holocaust-Überlebenden Philipp Auerbach, der nach dem Krieg versucht hat, Juden zum Bleiben in Deutschland zu überreden. Doch er stieß auf Widerstände, wurde wegen Kleinigkeiten zu einer Haftstrafe verurteilt und nahm sich das Leben. Wer darf über so eine Geschichte Witze machen? Nur ein israelischer oder zumindest ein jüdischer Autor? Avishai Milstein widerspricht.
Ich hoffe, dass Sie mich nicht ausgesucht haben, weil ich jüdischer Herkunft bin. Aber ich habe natürlich meinen spezifischen Zugang. Also ich weiß, dass meine Mutter kannte den Herrn Auerbach. Sie war auch mal in einem dieser DP-Lager. Ein ganzer Zufall. Ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht beim Schreiben. Mir ist es nur später irgendwie eingefallen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Gesandtschaft, die ich dann übernommen habe von ihr.
Milstein sagt auch, dass es gar nicht sein Ziel war, eine Satire zu schreiben. Aber nicht nur die Inszenierung, auch das Stück selbst ist sehr pointiert, enthält Witze, Tanznummern und Songs.
Ich wüsste eins, dass ich kein Dokumentarstück schreiben will und kein realistisches Stück. Und wenn die Idee so mit der Revue aufgetaucht ist und mit Songs und so weiter, dann hat es einfach so einiges nach sich gezogen, vielleicht auch diese pointierte Sprache.
Schwere Themen in unterhaltsamen Formen, eine Renaissance der Komik, um Abgründe auszuleuchten. Das ist der Trend bei den Mülheimer Theatertagen. Auch im neuen Stück von Karin Jess wird viel gelacht. Der Geologe Aaron ist über 40 und immer noch fixiert auf sein Kuscheltier. Ein Stoffschwein, das seit Jahrzehnten eine Unmenge von Aarons Gefühlen und Körperflüssigkeiten in sich aufgesogen hat. Aaron berichtet über die Folgen des Klimawandels und die Ausbeutung von Bodenschätzen. Aber das Stück To My Little Boy ist auch eine schräge Außenseiterkomödie.
Also das habe ich nicht ganz unter Kontrolle, aber ich will auf jeden Fall auch unterhalten. Denn ich finde, für eine Informationsvermittlung können wir andere Medien nutzen. Und das Theater ist auch dafür da, irgendwie Spaß miteinander zu haben und bunte Kunst zu kreieren.
Sagt Karin Jess, seit einigen Jahren eine der angesagtesten Dramatikerinnen. Aaron ist schwul, stammt aus einem erzkatholischen Elternhaus, kämpft sich mit Stoffschwein durchs Leben, ist ursympathisch.
Ja, ich mag meine Figuren, aber ich mag auch die bösen Anteile meiner Figuren. Und ich hätte, glaube ich, immer den Anspruch, denen nahe zu kommen. Also ein gewisses Level von Verständnis zu erreichen.
Viele TheaterautorInnen trauen sich wieder, Geschichten zu erzählen und Charaktere zu erfinden. Das schien einige Jahre fast verloren, und wenn es jemand versuchte, wurde schnell der Vorwurf laut, das sei ja ein well-made play, also konservatives Erzähltheater in britisch-amerikanischer Tradition. Die Regisseurin Marie Buß inszeniert viele Uraufführungen von Karin Jess, aber auch Thomas Köck oder Sivan Ben-Ishai. Sie bestätigt die Beobachtung, dass die Dramatik wieder empathischer wird.
Der Zynismus oder die Ironie, dass man ein bisschen nonchalant über Themen so hinweg surft oder über Diskurse, das habe ich auch das Gefühl, dass das ein bisschen zurückgeht und dass das vielleicht noch mal etwas ernsthafter auch an Figuren herangegangen wird oder vielleicht auch etwas ernsthafter an spezifische Perspektiven.
Und wenn Theaterstücke sich neben der Politik wieder verstärkt mit Menschen beschäftigen, ist der Humor nicht weit, der israelische Autor Avishai Milstein.
Das ist, glaube ich, überhaupt wichtig, also die Dinge nicht so todernst immer zu sehen. Aber auch natürlich Überlebensmechanismus, klar.
Humor kann menschlich und mitfühlend, aber auch analytisch und sezierend sein. Wer vielschichtigen Humor zulässt, traut seinem Publikum etwas zu. Der belehrende Zeigefinger, der in vielen Aufführungen der vergangenen Jahre erhoben wurde, scheint sich zu senken. Nicht nur beim Stücke-Festival in Mülheim.
Dort war unser Autor Stefan Keim und hat Entwicklungen und Trends in der aktuellen Dramatik mitgebracht. Wir bleiben jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau im Theater, denn bei ihr geht es um die Entscheidung der Jury des Berliner Theatertreffens, künftig auf eine Frauenquote verzichten zu wollen.
Der Verein Pro Quote Bühne hält diese Entscheidung für grundfalsch. Die Quote habe die Sichtbarkeit von Regisseurinnen erhöht und die Vielfalt der Theaterstücke bereichert, heißt es in einer Erklärung von Pro Quote Bühne. Damit sei die Arbeit aber noch nicht erledigt, mahnte Regisseurin Kerstin Steeb aus dem Vorstand des Vereins im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Auch wenn die Zahlen sich in den letzten Jahren im Bereich Schauspielregie ganz gut entwickelt haben, gibt es nach wie vor eine Dominanz männlicher Perspektiven und auch einen deutlichen Backlash in der Gesamtentwicklung. Also weibliche Leitungen von Häusern werden durch männliche ersetzt. Wir hatten es in der Geschichte der Frauenkämpfe immer wieder mit Wellen des Feminismus zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass man da dranbleibt und Dinge, die etabliert sind, fortführt.
Statt die Quote abzuschaffen, fordert Pro Quote Bühne, sie zu überarbeiten, etwa indem mindestens 55% der Produktion von Frauen und/oder queeren Personen stammen sollten. Im Iran muss sich Jafar Panahi dieser Tage vor dem Revolutionsgericht verteidigen. Der berühmteste Regisseur des Landes ist Ende letzten Jahres zu einer einjährigen Haftstrafe und einem 5-jährigen Berufsverbot verurteilt worden. Damals befand sich Panahi außer Landes. Trotz der Verurteilung ist er zurück in seine Heimat gereist und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Aus dem Gerichtssaal dringen keine offiziellen Informationen nach außen. Die iranische Musikerin und Schauspielerin Yasmin Tabatabai hatte aber Kontakt zu einem Kollegen Panahis und der hat den Prozess vor Ort verfolgt und ihr davon berichtet.
Der Richter, der hat ihn also da zurechtgewiesen. Also das machen die ja gerne, dass sie dann sagen, wieso machen sie denn solche Filme, wo die Islamische Republik so negativ dargestellt wird? Warum zeigen sie denn nicht die guten Sachen, die hier passieren? Und dann hat Jafar Panahi wohl zu ihm gesagt, ja, ich sehe die Dinge so, wie sie sind. So sehe ich sie. Und wenn Sie die guten Seiten zeigen wollen, dann machen Sie doch auch Filme.
Das sagte Yasmin Tabatabai im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Ihren Informationen zufolge will das Revolutionsgericht nächste Woche entscheiden, ob es bei dem Urteil gegen Panahi bleibt. Ein riesiger Triumphbogen in Washington. Diesem Ziel ist Donald Trump einen Schritt näher gekommen. Die Kommission der schönen Künste hat seine Pläne für das Monument einstimmig gebilligt. Das dürfte auch daran liegen, dass der Präsident alle Mitglieder der Kommission letztes Jahr gegen Gefolgsleute ausgetauscht hat. US-Medien verspotten den Triumphbogen als Arc de Trump. Architekten kritisieren, dass das Monument zu hoch sei. Und Vietnam-Veteranen beklagen, der Triumphbogen werde die Sicht auf den Nationalfriedhof behindern. Trump ist das egal. Er ist überzeugt, wir machen es, sagte er gestern zu Journalisten, und auch, dass er den Kongress dafür nicht brauche. Und abschließend noch eine Personalie aus der Welt der Kunst. Das Auktionshaus Christie's hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist der französische Milliardär François-Henri Pinault, Sohn des Kunstsammlers François Pinault.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es gleich ums Kindergeld, um die Apothekenreform und das Treffen der NATO-Außenminister. Das war Kultur heute an diesem Freitag. Am Mikrofon war Marja Elmenreich.